Ich bin heilblied, wieder unter euch zu sein. In einer Gemeinde mit hoher Qualität. So habe ich immer euch erlebt. Heute ist Ewigkeitssonntag. Ein kirchlicher Feiertag, der uns unweigerlich an die Begrenztheit und an das Ende des Lebens erinnert. Das ist ein Meter. Jeder Zentimeter soll ein Jahr darstellen. Vor kurzem las ich in der Zeitung, die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern ist 78,6. Hier 78,6. Für Frauen können ein bisschen länger leben. 78,6, und wisst ihr, wo ich bin? 78,2. Mir bleiben noch 6 Monate. Und ich überlege dauernd, was mache ich nur mit den 6 Monaten? Nein, nein, ich bin nicht nekrophil, also ich liebe nicht den Tod, sondern ich liebe das Leben. Trotzdem bin ich auf dem Weg, immer mehr klug zu werden. Und wisst ihr, was die Bibel über klug werden sagt, Bruder Greit? Ein paar Nicken. Lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, auf dass ich... Und da bin ich gerade bei. Ich denke immer mehr über Ewigkeit und über Sterben und über den Tod nach. Und es besorgt mich nicht. Ewigkeitssonntag. Die Dimension der Ewigkeit ist in unserer Welt und Zeit einfach ausgeblendet, kommt nicht mehr vor. Man lebt im Hier und Jetzt. Man lebt ja nur einmal, sagt man mir, und dann ist doch alles vorbei. Der Laden der alten Erde schließt bald. Also lasst uns rausholen aus dem Laden der alten Erde, was noch geht. So leben Millionen und Milliarden Menschen auf dieser Erde. Die Erde, der alte Laden schließt bald, lasst uns rausholen, was noch geht. Und was kommt bei diesem Lebensstil, dass die Ewigkeit ignoriert, eigentlich raus? Man schafft und leistet und sorgt sich und säuft, versucht mit allen Mitteln seine Lage in den Griff zu bekommen, sich zu verbessern, ein bisschen glücklicher zu werden. Und vor allen Dingen, man will Spaß haben. Spaßkultur als Leitkultur. Und ich lese, dass bei diesem Lebensstil immer mehr Menschen unzufrieden werden. Ich habe vor Tagen die Statistik der Krankmeldungen gelesen. Die Krankmeldung von psychischer Krankheiten hat um 120% zugenommen. Ein Tsunami der psychischen Krankheiten bei diesem Lebensstil, das die Ewigkeit ausblendet. Das kommt raus. Und ich kann das verstehen. Wenn das Leben mit dem Tod aufhört, ist man unter einem ständigen großen Druck, alles aus dem Leben rauszuholen. Denn morgen kann ja alles vorbei sein. Wisst ihr, was ich euch sage? Die Sterblichkeitsrate ist immer noch 100%. Kann man nichts dran ändern. Also, man will alles rausholen aus dem Leben. Und man will hoffentlich ein langes Leben haben. Ewigkeitssonntag. Ewigkeit, was ist das eigentlich für ein Wort? Was bedeutet Ewigkeit? Wo kommt das her? Wo kommt es vor allen Dingen im Alltagssprachgebrauch vor, dieses Wort ewig? Also bei mir kommt das oft vor, meine Frau sagt, man kann ja auf dich nur ewig warten. Da ist das Wort ewig. Meistens wird das Wort ewig oder Ewigkeit als ein Zeitbegriff gebraucht, als eine Zeit, die nicht aufhört, die ist einfach ewig. Aber in der Heiligen Schrift ist ewig nicht ein temporärer Begriff, ein Zeitbegriff, sondern ewig ist ein Qualitätsbegriff. Ewig ist ein Qualitätsbegriff und nicht ein Zeitbegriff. Ewig ist nur Gott und was zu ihm gehört. Ewig ist nur Gott und was zu ihm gehört. Wir leben in einer Zeit schlechter Nachrichten. Der Chor hat das so gut gesungen. Es wird Tag zu Tag immer schwerer zu leben. Manche Menschen haben mir gesagt, ich lebe zurzeit wie in einem zähen Brei. Es geht nur sehr, sehr schwer vorwärts. Und die seelische Situation vieler Menschen in unserem Land ist Kraftlosigkeit. Woher kommt diese Kraftlosigkeit? Sie kommt dann, wenn man keine Perspektive mehr im Leben hat. Wenn man nach vorne schaut und sagt, da ist nichts mehr. Warum lebe ich denn eigentlich? Wenn das Leben sinnlos geworden ist oder die Gedanken darüber. Wenn man nach vorne keine Perspektive mehr hat, dann wird man kraftlos. Wenn ich nicht mehr weiß, wofür ich denn lebe, dann werde ich kraftlos. Wenn ich keine Zukunft mehr habe, dann kommt die Angst mit Flut und die Hoffnung hat Ebbe. Wesentlich gehört also zu unserem Leben, dass ich eine Perspektive habe. Warum bin ich da? Warum lebe ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Wo geht mein Leben hin? Dass ich diese Perspektive habe. Wenn ich sie nicht habe, werde ich sehr, sehr schnell kraftlos. Wir alle haben nur ein Leben und wir brauchen Kraft dazu. Und wisst ihr, was eine sehr, sehr große Kraft ist? Hoffnung. Hoffnung. 1. Petrus 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Hier schreibt der 1. Petrusbrief lebendige Hoffnung, nicht eine tote Hoffnung, sondern eine lebendige Hoffnung. Hoffnung ist immer eine noch nicht erfüllte Zukunft. Hoffnung richtet den Blick immer nach vorne. Und was hat das mit Ewigkeitssonntag zu tun? Dieses hoffentliche Leben, was ist denn das vorne? Was ist das vorne für mich, die Zukunft für mich, die Zukunft für euch, für Christen? Was ist Hoffnung, was ist Blick nach vorne? Ich kann mich an ein Kinderspiel erinnern. Da spielte ich mit meinen zwei Brüdern, immer auf der Rückbank. Meine Eltern fuhren in Urlaub. Und es dauerte, bis wir am Ziel waren. Dann spielten wir ein Spiel, vielleicht kennst du das auch. Ich sehe, was du nicht siehst. Und das ist blau. Und geguckt. Und dann war der eine dran und der andere. Und so ging die Zeit allmählich um. Ich sehe, was du nicht siehst. Vor knapp 2000 Jahren sagte einer, ich sehe, was du nicht siehst. Und er sieht keine roten oder grünen oder blauen Sachen. Der Mann, der das aufgeschrieben hat, ich sehe, was du nicht siehst, sah eine neue Welt. Seine Vision, die schreibt er auf und schickt sie an die 7 Gemeinden in Kleinasien. Gemeinden, die in ihrem Glauben als Christen nicht ausleben konnten und vom Kaiser verfolgt wurden. Und inmitten der Verfolgung, der schlechten Nachrichten, der Unterdrückung dieser Gemeinden, sagt er, ich sehe, was ihr nicht seht. Ich sehe eine friedliche Welt, eine Welt ohne Unterdrückung und Verfolgung, eine Welt, in der unser Gott ganz nahe ist. Er, der diese Welt sieht, ist Johannes. Und er schreibt seine Vision auf, zum Beispiel im 21. Kapitel der Offenbarung. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, der immer bei ihnen ist, wird ihr Gott sein. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr sein, kein Leid und keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Das ist Leben in Ewigkeit, in höchster göttlicher Qualität. Das steht uns bevor. Das steht uns bevor. Ich sehe, was du noch nicht siehst. Schau weit nach vorne. Paulus schreibt, dass dieses Wissen, diese Hoffnung auf das Unsichtbare uns Kraft für den Alltag gibt. Römer 8, Vers 18, und das ist mein Predigtext. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir jetzt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die wir einmal erfahren werden. Ja, da steckt was drin in diesem Vers. Das hat einen Protest in mir ausgelöst. Denn ich bin überzeugt, dass diese Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen. Hey, Paulus, wie kann man das denn sagen? Dass die Leiden dieser Zeit nichts bedeuten, nichts in Gewicht fallen? Leiden fällt nichts in Gewicht? Was für eine Aussage. Wenn ein Mensch leidet oder du gerade im Leiden bist, dann ist das selbstverständlich ernst zu nehmen. Und die Gemeinde lebt ja von etwas, was so als Gen in uns ist. Wenn einer leidet, leiden wir alle mit. Und wenn einer sich freut, freuen wir uns alle mit. So eng sind wir doch verbunden. Ich kann doch nicht sagen, dein Leiden fällt nicht ins Gewicht. Was für eine Aussage. Darüber kann man nicht einfach hinweggehen. Leiden fällt nichts ins Gewicht. Das ist schwer verdaulich. Was mich erstaunt, ist, dass Paulus das so schreiben kann, obwohl er so viel Leiden erlebt hat. Man lese den sogenannten Tränenbrief des Neuen Testamentes, das ist der 2. Korintherbrief. Er hatte offenbar eine chronische Krankheit, von der wir nichts genau wissen, aber er hat sehr darunter gelitten. Ich glaube, dass Paulus nicht das Leiden herunterspielen will. Ich denke, er kann diesen Satz sagen, weil er etwas dagegen setzt. Und dieses kleine Wort ist Hoffnung. Paulus sagt, wir leiden, wir haben Schwierigkeiten, wir sind immer im Kampf. Und so vieles ist so schwer, das gefällt uns nicht. Wir können verzagen und die Flinte ins Korn werfen, aufgeben oder die Blickrichtung ändern, sagt Paulus. Und diese Blickrichtung ist Ewigkeit. Das heißt, wir müssen die Dimension der Ewigkeit mit all dem, was die Bibel schreibt über diese Dimension, die auch für viele Christen verloren ist, diese Dimension der Ewigkeit müssen wir als Kraft in unseren Alltag wieder nehmen. Wieder in unseren Alltag nehmen, nicht verschieben auf den Nimmerleinstag. Die Dimension die Ehe der Ewigkeit muss wieder unter uns lebendig werden. Ich sehe, was du nicht siehst. Und da ist ein neuer Himmel und eine neue Erde. Und siehe, jetzt wohnt Gott bei den Menschen. Er selbst wird alle Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei. Seufzen und Sorgen für immer vorbei. Offenbarung 21, 3. Und dann sagt Paulus weiter im 1. Korinther 2, Vers 9, was kein Auge je gesehen hat, was kein Ohr je gehört hat, was kein Mensch sich vorstellen kann. Darum kann ich so wenig darüber predigen, weil ich mir das nicht vorstellen kann, diese Herrlichkeit. Ich stotter da nur rum. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Dieses Sehen der noch unsichtbaren Ewigkeit gibt also eine große Kraft für den Alltag. Die Bibel spricht dann von Kräften der zukünftigen Welt, eine Kraft, die aus der Ewigkeit kommt. Da gibt es also Kräfte aus der zukünftigen Welt für meinen Alltag. Es heißt es, Hebräer 6, Vers 5, schmecken die Kräfte der zukünftigen Welt. Ich sage immer, guten Appetit bitte, die Kräfte der zukünftigen Welt schmecken. dass sie hineinnehmen in den Alltag. Glauben, hoffen, an die Ewigkeit denken, die Kraft, Nahrung aus der Ewigkeit zu sich nehmen, setzt enorme Dinge in unserem Leben. Das zeigt sich zum Beispiel an einem sehr berühmten Baptist, Martin Luther King. Der Bürgerrechtler in den USA hat einen gewaltigen Kampf gegen die Apartheid gekämpft. Und sein Glaube hat die amerikanische Gesellschaft umgekrempelt. Was war seine Kraft? Kennt ihr es noch? I have a dream. I've seen the coming of the glory of the Lord. Ich habe einen Traum. Ich sehe die Herrlichkeit Gottes kommen. Das war dieses Schmecken der zukünftigen Welt. Die Kräfte schmecken. Weite Sicht in die Ewigkeit. Das hat Martin Luther King total in seine Gegenwart hineingezogen und hat von dieser Kraft der Hoffnung eine ganze Gesellschaft umgekrempelt. Und ich erlebe es immer wieder und habe es erlebt. Es waren und es sind Menschen, die ihre Zeit deutlich geprägt haben und verändert haben, die Ewigkeit in den Alltag gezogen haben. Blick in die Herrlichkeit gibt also Kraft für hier und jetzt. In der alten Seefahrt, also wenn so große Segelboote über die Meere zogen, gab es einen bestimmten Matrosen, der musste ab und zu in den Korb hochklettern und gucken, Land in Sicht? Nein, dann waren Captain und die anderen Matrosen ein bisschen, schade, wir segeln schon seit 2 Monaten und nichts in Sicht. Aber irgendwann, wenn der Matrose wieder hochkletterte auf den Mast, dann rief er plötzlich, Land in Sicht. Und es ging plötzlich eine Kraft durch die ganze Mannschaft. Steig also manchmal im Glauben öfters auf den Ausguck. Geh mal hoch in den Korb. Da sah ich einen neuen Himmel. Ausblick. Das gibt solche Kraft. Land in Sicht und nicht das Ende der Sicht und nicht die Würmer als mein Schlusskapitel. Nein, Land in Sicht. Die Herrlichkeit des Herrn kommt. Und unser Herr sagt, ich habe ihnen die gleiche Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, Johannes 14, 21. Meine Zukunft ist nicht das Grab, nicht der Tod. Meine Ewigkeit, meine Zukunft ist zu Hause bei Gott. Und wenn ich da oben bin, dann sagte, moin Klaus, nun bist du's. Mann, da freue ich mich bannig drauf. Darauf freue ich mich. Es geht nach Hause, Ewigkeitssonntag, nach Hause. Da hat mir ein alter Bruder etwas drüber gesagt. Und das ist ein bisschen markant, es ist nicht leicht zu verstehen. Der war in russischer Gefangenschaft und ein damaliger Bundeskanzler Adenauer hat das mit dem damaligen russischen Präsidenten, ich habe den Namen vergessen, so ausgehandelt, dass die deutschen Soldaten nach Hause durften. Rückführung aus der Kriegsgefangenschaft in Russland zurück nach Deutschland. Zusammengepfercht, sagte er, saßen wir in Viehwagen. Bitterkalt. Tage nicht zu essen und zu trinken, wir waren sehr erschöpft. Ab und zu hielt der Zug, die Türen wurden aufgerissen und die Wachsoldaten fragten, will einer aussteigen? Keine Antwort. Obwohl die Umstände so schlimm und grauenvoll waren, sagte mir der alte Bruder, keiner stieg aus. Nein, alle wollten nach Hause. Alle wollten nach Hause. Das gab mir eine ungeheure Kraft, diese Schikanen und diese Kriegsgefangenschaft und alles Elend auszuholen. Es geht ja nach Hause. Es geht nach Hause. Das ist unsere Kraft und unsere Hoffnung. Diese Hoffnung der Herrlichkeit ist die Kraft, die uns marschieren lässt. Und nun mache ich ein Experiment mit euch. Ich habe immer eine Freudigkeit. Eine Freude heißt das zu Deutsch, mit euch zu experimentieren. Ich hoffe, ihr helft mir, diese ganze Predigt auszudrücken in einem Lied, in einem alten Gospellied. Das war das erste Lied, was ich auf meiner Gitarre konnte. Meine Eltern haben sehr gelitten, bis ich damit fertig war. Und wenn ihr mir jetzt eine Gitarre geben könntet, ich könnte es trotzdem nicht, aber vielleicht könnt ihr mitsingen. Und vielleicht kann der, das wird wahrscheinlich schwierig, der Mann am Flügel das begleiten. Es ist ein altes Gospellied. Und vielleicht kann jetzt die Leute an der Technik das ganz schnell googeln und runterladen nach vorne. Es heißt, Oh, Where Are the Saints? Kennt das jemand? Gut, wer stimmt mal an? Jawohl! Ein bisschen mehr Power. Gut. Dieses Lied wurde ja von Schwarzen gesungen, die auf den Baumwollfeldern schikaniert und malocht haben. Und dann haben sie diese Lieder gedichtet, When the Saints go marching in. Wenn die Heiligen, die Saints, einmarschieren in die Herrlichkeit. Und dann haben sie so die Herrlichkeit beschrieben, dann kriege ich ein neues weißes Kleid und dann kriege ich Schuhe. Sie konnten es nicht anders ausdrücken. Aber immer wieder sagen sie, Oh Lord, I want to be in that number. Zu Hochdeutsch, bei der Nummer will ich dabei sein. Du auch? Du auch? Wer der an den Herrn Jesus glaubt, der gehört zu den Saints. Go marching in. Amen. Oder noch nicht? Nun, danke, dass ihr so mitmacht. Der Chor wird nun, zwei Lobpreislieder singen und dabei möchte ich einladen. Der Herr Jesus sagt, wer an mich glaubt, hast ewiges Leben. Hast du ewiges Leben? Bist du bekehrt? Bist du bekehrt? Gehört dein Leben Gott? Wenn nicht, entscheide dich für Jesus, komm nach vorne.